Wir starten mit Noemi Walser. Sie ist die erste im Programm. Ich habe mir auf ihrer Webseite etwas herausgesucht, das sie sehr gut beschreibt, denke ich. Noemi Walser ist eine junge Frau aus der Ostschweiz. Man hört es auch am Dialekt, wenn sie Schweizerdeutsch spricht. Ihre große Leidenschaft ist das Schreiben. Sie hat einen eigenen Blog im Internet, den Blog für den Weg des Gesundens bei emotionaler Instabilität und Depressionen. Ihr Herz schlägt unter anderem, denke ich, für Hunde und grüne Bohnen aus der Dose. Sehr privates werde ich jetzt da sagen. Sie mag keine Zwiebeln und hält sich von Achterbahnen fern. Diese und noch weitere Informationen kann man dann gern auf ihrer Webseite einsehen. Und die Webseite heißt Noemi erzählt. Jetzt freue ich mich sehr auf Ihren Beitrag. Bitte.
Danke für die Einleitung. Die grünen Bohnen verfolgen mich. Ja, ja, ich habe meine Recovery-Geschichte geschrieben. Sie heißt, ich erlaube mir, groß zu träumen. Ich ziehe die Türe hinter mir zu und lasse mich auf das fremde Bett fallen. Ich bin verzweifelt und erschöpft. Es ist der zweite Tag in meinem 17. Lebensjahr und der erste in der Jugendpsychiatrie. Der ausschlaggebende Punkt für meine Einweisung ist der Versuch, mein Leben zu beenden. Nach einer Krisenintervention im Kinderspital erlebe ich das erste Mal die Innenwelt einer Psychiatrie. Alles ist neu, auch mein seltsames Bild von den Fachpersonen. Aus irgendeinem Grund bin ich nämlich überzeugt, dass mich das Personal nur ansehen muss und sofort über mein Befinden Bescheid weiß. Meine zurückhaltende Art trägt wenig dazu bei, dass es mir besser geht. Auch nach der 6-monatigen Abklärung sehe ich keinen Sinn in meinem Leben. Entlassen werde ich trotzdem. Der Scherbenhaufen in meinem Leben wird größer. Der Ausbildungsvertrag zur Sportartikelverkäuferin wird aufgelöst, doch die Arbeitslosigkeit ist das kleinste Problem. Ich kämpfe mit den Erinnerungen an belastende Ereignisse und meinen Schlafproblemen. Ich weiß nicht, ob ich am Morgen froh sein soll, die Nacht überstanden zu haben, oder ob ich traurig bin, einen weiteren Tag bewältigen zu müssen. Wo ich mich auch befinde und was ich auch mache, es ist normal, an Selbstmord zu denken. Die extremen Stimmungsschwankungen setzen mir so zu, dass meine Selbstverletzungen regelmäßig im Spital genäht werden müssen. Es macht mich traurig, dass die Narben mein ganzes Leben auf meiner Haut sichtbar sein werden. Also auch dann, wenn es eines Tages auf Arbeitssuche geht. Ich habe Angst vor der Reaktion, wenn ich meine Hautveränderungen nicht verstecken kann. Doch wie soll ich die große Lücke im Lebenslauf einem zukünftigen Arbeitgeber bloß erklären können? Noch trauriger macht mich die fehlende Perspektive, diese Lücke überhaupt einmal beenden zu können. Ich habe schlichtweg nichts, worüber ich am Ende des Tages stolz auf mich sein kann. Für die Arbeitslosenversicherung bin ich zu krank, für die Invalidenversicherung zu jung. Ich fühle mich unfähig, zur Gesellschaft zu gehören. Obwohl ich regelmäßig zur Gesprächstherapie gehe, bin ich mit meinem Leben komplett überfordert. Die nächsten Monate und Jahre sind durch verschiedene kürzere und längere Klinikaufenthalte geprägt. Das Bild von Fachpersonen mit Röntgenblick weicht langsam der Normalität und es gelingt mir, mich zu öffnen. Trotzdem scheint keine Therapieform zu wirken. Beinahe verzweifelt versuche ich durch Arbeit an Stabilität zu gewinnen. Doch bereits nach wenigen Wochen endet ein Praktikum mit einem Zusammenbruch im Spital. Die posttraumatische Belastungsstörung ist noch immer viel zu präsent. Ich drehe mich im Kreis. So sehr, dass meine Psychologin das Wort Abbruch tatsächlich ausspricht. Unvorstellbar, mein Leben ohne ihre Hilfe auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Nach einer kurzen Pause berichtet meine Psychologin über die Idee, zusammenlaufen zu gehen. Wie jetzt laufen? Schießt es mir durch den Kopf. Ich weiß, dass sie eine leidenschaftliche Läuferin ist, aber dass Rumrennen eine Art Therapie sein könnte, ist mir neu. Ich sage zu, ein bisschen auch, weil mir der Plan B fehlt. Also tauschen wir das Sitzungszimmer mit der Natur und das Gespräch mit Laufschuhen aus. Das mag vielleicht etwas romantisch klingen, ist es aber nicht ganz. Die neue Aktivität verbraucht viel Überwindung und ist wahnsinnig anstrengend. Doch das Gefühl danach, unter der Dusche, fühlt sich echt gut an. Ich habe meinen Körper gespürt und aus eigener Kraft etwas geschafft. Ich beginne, mich für diese Sportart zu interessieren. Durch das Laufen kann ich die Therapie im gewohnten Sitzungszimmer fortsetzen. Mehr noch. Ich erlaube mir zum ersten Mal, groß zu träumen. Ich träume von einer gesunden Noemi und beschließe, alles dafür zu tun, damit dieser utopische Gedanke eines Tages Wirklichkeit werden kann. Kurz darauf folgen die ersten Taten. Ich ziehe in eine betreute Wohngemeinschaft für psychisch beeinträchtigte Menschen ein. Weil ich keine Tagesstruktur mitbringe, besuche ich dort ein internes Atelier. Nach verschiedenen Abklärungen bekomme ich mit der Volljährigkeit eine volle Invalidenrente zugesprochen. Einerseits macht mich dieser Entscheid traurig, weil ich nicht fähig bin, arbeiten zu gehen. Andererseits fühle ich mich erleichtert, nicht gleich wieder funktionieren zu müssen. Trotz der Schwere in meinem Alltag motiviert mich die Rente, an gesundheitsorientierten Themen zu arbeiten. Es geht um Bewegung an der frischen Luft, meine Gesprächstherapie, eine ausgewogene Ernährung, das Lesen von Persönlichkeitsbüchern und das Schreiben von Gedichten. Ich erlebe, wie sich mein Zustand langsam bessert. Das interne Atelier weicht der Aufgabe, halbtags in der Logistikabteilung einer geschützten Werkstätte mitzuarbeiten. Nach einem zweijährigen Aufbautraining wird die IV-Rente in eine berufliche Wiedereingliederungsmaßnahme geändert. Mit 20 Jahren starte ich in die zweijährige Ausbildung zur Logistikerin im zweiten Arbeitsmarkt. Bereits nach einem halben Jahr kann ich übergangslos in die dreijährige Ausbildung wechseln, weil sich eine Unterforderung bemerkbar macht. Eine Partnerfirma in der freien Wirtschaft stellt mich für ein Praktikum ein, wodurch dieser Stufenwechsel überhaupt möglich wird. Parallel dazu werden meine Laufeinheiten länger und die Träume größer. Nach 5 und 10 Kilometer am Stück beende ich erstmals einen Wettkampf über die Halbmarathondistanz am Greifensee. Absolut verrückt, dass ich sowas schaffe. Dieses wunderbare Gefühl brauche ich, um das nächste große Ziel in Angriff zu nehmen. Eine EMDR-Traumatherapie. Nach der erfolgreichen Stabilisierungsphase beginne ich, den sexuellen Übergriffen in meiner Vergangenheit die Dramatik zu nehmen. Diese Therapieform verbraucht enorm viel Energie. Ich werde gefühlsmäßig zwischen Kindheit und Prüfungen in der Berufsschule ständig hin- und hergerissen. Umso dankbarer bin ich für das Umfeld, das ich habe. Da ist die Bezugsperson auf der Wohngruppe, meine Psychologin, meine Familie und Freunde. Nach einem halben Jahr wird mein Erleben tatsächlich leichter. Die Nächte werden länger, die Tage angenehmer. Mein Wunsch nach dem Tod weicht dem Wunsch nach Leben. Das Kapitel der Selbstverletzung kann ich nach 5 Jahren schließen. Mir geht es so gut, dass ich die betreute Wohnform nicht mehr benötige und ausziehe. Es handelt sich um ein Konkubinat, weil durch meinen Partner wunderbar viel Liebe in mein Leben kommt. Ein Jahr später schließe ich die Ausbildung zur Logistikerin sogar als Klassenbeste ab. Sofort finde ich eine Vollzeitstelle im ersten Arbeitsmarkt und bin nicht mehr abhängig von der Invalidenversicherung. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, endlich ein anerkanntes Fähigkeitszeugnis in den Händen zu halten, um einen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Zeit zwischen den Therapiesitzungen wird länger, bis ich mich entscheide, gar keine Therapie mehr zu benötigen. Groß zu träumen wird beinahe ein Hobby von mir, denn es läuft bei mir, also wortwörtlich. Ich bereite mich auf meinen ersten Marathonlauf vor. Die Königsdisziplin der Läufe, wie mir gesagt wird. Ein Ziel, das unerreichbar scheint. Früher war ich froh, wenn ich mich aus dem Bett zwingen konnte, und jetzt will ich völlig freiwillig 42 Kilometer durch die Natur laufen. Ja, ich will und kann es tatsächlich. Kurz vor meinem 23. Geburtstag laufe ich mit einem Dauergrinsen über die Ziellinie des Dreiländermarathons am Bodensee. Dieses Erlebnis berührt und bewegt mich zutiefst. Ich spüre, wie sich die Wörter Lebensqualität und Gesundheit anfühlen. Das ist mehr als ein gesellschaftlich anerkannter Alltag. Ich habe endlich so etwas wie ein Leben. Dieser Abschnitt meines Lebens kröne ich ein halbes Jahr später mit einem erfolgreichen Ultralauf über 50 Kilometer am Bieler See. Auf einmal habe ich so viel Energie, dass ich beginne, noch größer zu träumen. Schon lange schlummert der Traum einer Ausbildung zur Sozialpädagogin in mir. Wenn nicht jetzt, wann dann? Sage ich mir und kündige meine Vollzeitstelle als Logistikerin. Überglücklich unterschreibe ich ein Jahrespraktikum mit anschließendem Ausbildungsvertrag. Ich bin auf dem Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Spätestens ab dem ersten Arbeitstag als Vorpraktikantin sehe ich mich offiziell als geheilt. Die Frage danach, ob ich jetzt gesund bin, scheint überflüssig. Schließlich bin ich jetzt auf der anderen Seite. Mein neuer Arbeitsalltag gefällt mir und ich bin unglaublich motiviert. Erfolgreich beende ich die Aufnahmeprüfungen in der Schule und steige ein Jahr später, wie geplant, in mein berufsbegleitendes Studium ein. Obwohl ich mich von meinem Partner trenne und wegen des geringen Einkommens zu meiner Mutter ziehe, bleibt meine berufliche Welt unversehrt, zumindest von außen. Denn innerlich plagt mich die Angst, den erkämpften Status wieder zu verlieren. Ich strenge mich doppelt an und spüre, wie ich meine Ansprüche an mich selbst immer weiter nach oben setze. Ich feile so an meiner Rolle als Studentin, dass ich gar nicht mehr wahrnehme, wie die Laufeinheiten in meiner Freizeit drastisch abnehmen und sich kurze Zeit später ganz einstellen. Die ersten schlaflosen Nächte bagatellisiere ich, auch die stärker werdenden Stimmungsschwankungen schiebe ich auf die Mondkonstellation. Die lang anhaltenden Schwindelanfälle bringen mich völlig außer Kontrolle, sodass ich bei der Arbeit fehle. Die Ärzte schieben meine Symptome auf den Studienstress. Ich stecke fest in meinen eigenen Schuhen und in der eigenen Haut, in der ich mich nicht wohlfühle. Verzweifelt wende ich mich an meine ehemalige Psychologin. Trotzdem halte ich daran fest, als angehende Sozialpädagogin auf der gesunden Seite zu sein. Ich meine, die posttraumatische Belastung an meiner Störung habe ich aufgearbeitet. Die Flashbacks sind nicht mehr da und ich verletze mich nicht mehr selbst. Ich habe die Möglichkeit, meinen Traumberuf zu lernen. Ich habe genug zu essen und ein Dach über dem Kopf. Alles läuft doch prima. Die Frage kann mich leider nicht überzeugen. Ich verstehe mich nicht. Was ist nur los mit mir? Mein Zustand verschlechtert sich von Woche zu Woche. Mein Körper produziert Panikattacken, wie ich es nie zuvor erlebt habe. Schließlich werde ich von meiner Hausärztin krankgeschrieben und zur psychosomatischen Rehabilitation angemeldet. Trotz skeptischer Haltung gegenüber chemischen Medikamenten komme ich an den Punkt, an dem ich die kleinen Tode nicht ohne Entspannungstabletten überlebe. Ich fühle mich so schwach, dass ich die Wohnung nur ungern verlasse. Die fehlende Tagesstruktur beschleunigt die Verschlechterung meines Zustandes, wobei ich die Unterstützung einer Krisenintervention benötige. Ich fühle mich innerlich so zerrissen zwischen Patientin und Studentin, dass sich mein Notizbuch beinahe von alleine füllt. Nach langen Wochen des Wartens beginnt im Frühling 2016 der Klinikaufenthalt, von dem ich mir viele Antworten erhoffe. Ich plane meine Genesung in 3 Wochen stationärer Therapie, um anschließend mein Studium weiterzumachen. Ich habe Angst und will es einfach nicht verlieren. Doch wie heißt es so schön? Wenn man seine Zukunft plant, fällt im Hintergrund das Schicksal lachend vom Stuhl. Ja, ungefähr so kommt es. Ich brauche wesentlich mehr Zeit, die Therapien auf mich wirken zu lassen. Mit Hoffnung auf Linderung stimme ich einer medikamentösen Behandlung zu. Doch sie entwickelt sich eher zu einer qualvollen Geduldsprobe, um ein optimales Mittel für meinen sensiblen Körper zu finden. Langsam verstehe ich, dass selbst 7 Wochen Rehabilitation nicht mehr ausreichen, wieder gesund zu werden. An diesem Tiefpunkt in der Klinik passiert ein seltsamer, fast schon magischer Moment. Ich begegne mir selbst, mir und meinen Werten. Dieser Moment berührt mich zutiefst. So sehr, dass ich meine Arbeitsstelle kündige und meinen geliebten Studienplatz für jemand anders freigebe. Diese Entscheidung kommt selbst für mich überraschend. Obwohl die berufliche Trennung schmerzt, fühlt es sich richtig an. Ich brauche mich jetzt mehr als meinen Beruf. Nach der Klinik überwältigt mich erneut die Frage, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Fast schon werden die gedrängten Neuanfänge zur Gewohnheit. Zuerst mache ich mich auf die Suche nach einer neuen Therapeutin und werde fündig. Als nächstes brauche ich dringend eine niederschwellige Tagesstruktur. Aber bin ich überhaupt schon wieder so stabil, arbeiten zu gehen? Ich entscheide mich deshalb für einen Ferienjob, bei dem ich frische Früchte verkaufe. Ich arbeite in einer überdimensionalen Erdbeere am Straßenrand und trage passend dazu eine nette Schürze mit Erdbeermotiv drauf. In dieser Rolle blühe ich richtig auf, als würden sich die Vitamine der Früchte und die Freude der zufriedenen Kunden auf mich übertragen. Ich starte mit einem 20%-Pensum und steigere wenige Wochen später bis auf 80%. Es tut gut zu erfahren, dass es klappt und zu sehen, wie gut es mir dabei geht. Das ist sozusagen meine persönliche Wiedereingliederungsmaßnahme, nur ohne Invalidenversicherung. Danach flutscht es nur so in meinem Leben. Im Sommer 2016 finde ich übergangslos eine unbefristete Arbeitsstelle als Logistikerin in einer Firma mit Naturprodukten. Ich entscheide mich für den erlernten Beruf und einen Arbeitsplatz, bei dem der Gesundheitsgedanke absolut im Zentrum steht. Mein Bauchgefühl ist so überzeugt vom eingeschlagenen Weg, dass ich noch während der Probezeit die Zusage für meine Traumwohnung erhalte und umziehe. Durch die positiven Ereignisse lerne ich endlich zu verstehen, dass das Leben immer für und nie gegen mich ist. Ich erkenne, dass es sich beim Studium um Loslassen und nicht um Verluste handelt. Mit diesem Gefühl geht es mir immer besser. Ich setze die chemischen Medikamente wieder ab und beende 6 Monate nach Klinikaustritt den nächsten Marathonlauf. Bin ich jetzt also wieder gesund oder geheilt? Ich denke, es geht vielmehr um die Frage, was mir in meinem Leben immer wieder auf die Beine geholfen hat. Deshalb formuliere ich diese Frage etwas passender. Was bedeutet Recovery für mich? In den 3 Jahren, in denen ich in der therapeutischen Wohngemeinschaft wohne, habe ich das Glück, wohlwollende Menschen um mich zu haben. Vor allem bewundere ich 2 Fachpersonen, wie sie den Humor in ihren Alltag integrieren. Ich beobachte sie ganz genau und beginne, mich in gewissen Situationen gleich zu verhalten. Spannenderweise erlebe ich, wie ein unglaublich kräftezehrender Alltag mit Humor tatsächlich erträglicher wird. Auch die Arbeit mit meiner Bezugsperson auf der Wohngruppe ist für mich von unschätzbarem Wert. Diese Person prägt mich im positiven Sinne. Sie glaubt so ausdauernd und zielstrebig an mich, dass auch ich langsam beginne, an mich selbst zu glauben. Mit den erreichten Zielen, wie den Lehrabschluss, sportliche Wettkämpfe oder die eigene Wohnung, steigt auch das Vertrauen in mich selbst. Die Schublade mit den Überzeugungen, nur die anderen können das, ich bin nicht gut genug und ich bin zu krank dafür, wird kleiner. Ein weiterer Punkt für meine Genesung stellt der Sport für mich dar. Durch die Bewegung entsteht im jungen Erwachsenenalter die längst überfällige und wichtige Beziehung zu meinem Körper. Vor allem in der Anfangszeit profitiere ich enorm vom Laufen. Selbst wenn ich nur 14 Minuten mit Gehpausen unterwegs bin, stellt sich das Gefühl ein, etwas geschafft zu haben. Ganz egal, welche Geschichte sich im Außen gerade abspielt. Ich weiß, dass ich die sportlichen Aktivitäten so gestalten kann, wie ich es möchte. Das Gefühl der Selbstbestimmung wirkt sich stärkend auf mein Selbstwertgefühl aus. Was ist nur los mit mir? Eine der größten Fragen stelle ich mir zwischen Studium und Panikattacke. In der psychosomatischen Klinik finde ich die Antwort, nach der ich so lange gesucht habe. Es ist aber nicht nur die fachliche Erklärung der rezidivierenden depressiven Störung oder der akzentuierten Persönlichkeitszüge vom emotional instabilen Typus. Es ist vielmehr die Art, wie die Fachpersonen es zu mir sagen. Wohlwollend, ermutigend und mit ganz viel Wertschätzung. Die Worte fühlen sich heilend an und beginnen von innen heraus ihre Wirkung zu entfalten. Mit diesem Gefühl glaube ich daran, dass ich trotz der Diagnosen oder gerade deswegen auch ein schönes Leben haben kann. Ich brauche keine Standardgespräche oder obligatorischen Zwischenberichte mehr, um meinen Gesundheitszustand zu messen. Es sind die scheinbar kleinen Dinge, die in der Summe zu meiner Gesundung beitragen. Es ist das Gefühl, wenn ich aus dem Sitzungszimmer meiner Therapeutin laufe und spüre, einen Schritt weiter zu sein. Ein Lächeln auf den Lippen zu tragen, ohne einen Grund dafür zu brauchen. Psychopharmaka nur noch bei akuten Krisen einzunehmen und wenn es mir gelingt, ruhig und achtsam meinem Atem zu folgen. Es ist auch das Gefühl, so zu sein, wie ich bin und trotzdem Freunde zu haben. Recovery bedeutet für mich ein Weg, ein Prozess. Es ist der Weg, das eigene Leben so umzugestalten, dass die krisengeschüttelten Zeiten weniger werden. Es ist das Annehmen meiner introvertierten Art und die Annäherung zu meinem sensiblen Körper. Das Gefühl, nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn herausfordernde Tage bewältigt werden möchten. Es ist die Schwankung zwischen Marathonlaufen und Panikattacke, zwischen depressiver Episode und der Erlaubnis, von meiner eigenen Gesundheit zu träumen. Und wenn immer ich denke, ich kann nicht mehr, dann erinnert mich der Recovery-Gedanke mit ganz viel Mitgefühl daran, dass ich auch nicht mehr muss. Vielmehr möchte ich etwas tun, schreiben zum Beispiel. Da es zu meiner Lebensqualität beiträgt, erzähle ich offen und mit einer Prise Humor über meine persönlichen Erlebnisse und Experimente im Dschungel des Gesundwerdens auf einem Blog im Internet. Er soll interessierten Menschen Mut schenken und mich durch emotionale Täler bis hin zu neuen Träumen begleiten. So ein neuer Traum findet heute statt. Meine Geschichte mit Ihnen teilen zu dürfen, macht mich sehr dankbar, denn Ihre Aufmerksamkeit bedeutet Recovery für mich. Herzlichen Dank.